Guten Morgen. Bevor ich jetzt anfange, mache ich jetzt kurz die Runde. Ich habe gesehen, unsere ukrainischen Freunde sind auch hier und ich habe es noch nicht verteilt. Ich könnte jetzt sagen, wir sind eine sehr farbige Gemeinde. Wir sprechen Französisch. Ich könnte jetzt sagen, wir haben es noch auf Portugiesisch, Spanisch. Ja. Nein, aber das zum Sehen, dass man folgen kann. Hast du genug? Drei Stück. Das reicht?
Ja.
Gut. Ich dachte, wir singen noch ein bisschen. Hast du mich ganz überrascht, so schnell. Das scheint heute ein ganz großes Anliegen zu sein. Es kamen viele auf mich zu. Also bitte kurz und knackig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hier könnte man 50 Leben damit verbringen und man würde noch nicht alles finden. Also darum, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich bleibe beim Hochdeutschen, ich würde lieber Bündnerdeutsch reden, aber yes, ich nehme Rücksicht. Ha? Gut, fangen wir an. Wir gehen zurück ins Jahr 1976, von meinem Leben. Da gingen wir zum ersten Mal, wir sind eine Berglerfamilie, eben aus dem Bündnerland, ans Meer nach Jugoslawien. 1976 war das natürlich nicht gerade so wie heute. Das gab Passkontrollen. Heute kann man auf einer vierspurigen Autobahn bis in den Süden von Kroatien fahren, ohne Kontrolle. Das war damals eine richtig abenteuerliche Reise. Fast für mich als Kind war es wie eine Expedition in ein fernes Land. Was natürlich die ganze Geschichte auch begleitete, das war der Streit meiner Eltern. Die hatten über Landkarten, es gab keine Navis und die Straßen waren sehr schlecht angeschrieben. Diverse Eheprobleme, sag ich mal. Ha? Und wir Kinder bekamen natürlich nur mit, wie das da vorne tätschte und machte. Letztendlich kamen wir dann natürlich an und es war dann eben so, dass mein Vater und ich sehr stark Heuschnupfen hatten. Der Oleanderblüte, das ist so ein rosa Busch. Ha? Und wir hatten einfach von morgen bis abends waren wir im Zelt, hatten so geschwollene Gesichter und triefende Nasen. Auch der Strand war nicht so, wie er träumt. Er war felsig und übersät mit Seeigeln. Man musste immer schauen, wo man hintretet. Also alles in allem so ein Katastrophenerlebnis. Trotz der riesigen Vorfreude waren wir natürlich nach 10 Tagen dann froh, dass es endlich wieder nach Hause gehen sollte. Ihr habt richtig gehört, sollte, weil als wir das Auto gepackt haben, das war ein uralter Passat, ein VW, da war das Auto vollgestopft, früher waren das noch nicht so große Fahrzeuge und mit Zelt, diejenigen, die zelten, die wissen, wie viel Platz ein Hauszelt und Küche und alles braucht, ne, fanden wir den Schlüssel nicht mehr. Und dann wurde der Streit meiner Eltern sehr viel intensiver, weil mein Vater ist gewöhnt, dass meine Mutter immer alles bereithält. Ne. Jedenfalls die arme Mutter und auch wir räumten das Auto wieder aus, es war nirgends zu finden. Und selbst ihre Handtasche, die sie mehrmals gekehrt hatte, nichts. Letztendlich kam dann der Schlüssel unter dem Kartoneinlage der Handtasche zum Vorschein. Zum Glück. Als Kinder haben wir dann natürlich gewisse Ängste durchlebt, weil wir hatten das Gefühl, wir seien in Südafrika, oder? Also da kommen wir nie mehr heim, jetzt singen wir dann im Bahnhof, die Kinder werden in Lager versorgt. Also wirklich alle Bilder gingen da durch und der Schreck saß tief. Und an diesen Schreck musste ich auch denken, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Denn ich möchte heute einen Text anschauen, wo wir jemanden anschauen können, der etwas viel, 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 viel Wertvolleres verloren hat als so ein Schlüssel, nämlich Jesus. Nach der letzten Predigt haben wir uns die Geburt angeschaut. Ich habe einen Rückblick auf Weihnachten gemacht und wir wollen heute dazu... Man muss sich da nicht drucken. Dann muss man den einschalten. Ah, jetzt, Dick. Ich habe gedacht, Entschuldigung, das hätte eigentlich jetzt dazugehört. Vielleicht noch ein paar Worte. Meine Frau hat das in der stillen Zeit zu mir gebracht, deshalb habe ich diesen Satz heute mitgebracht. Normalerweise habe ich ein Grußwort Und das ist so, Evangelisation ist, wenn ein ehemaliger Bettler einem anderen Bettler erzählt, wo er etwas zu essen findet. Auf Englisch sagt man, think about it. Denk darüber nach. Das ist das Grußwort. Ich entschuldige mich, dass das nicht hoch war. Wir werden kommen jetzt zum eigentlichen Predigtteil. Ups, da hat der Computer ein bisschen verschoben. Und zwar wollen wir heute hören, auch wenn der verlorene Sohn nicht in diesem Sinne in Lukas 2 zu finden ist, wollen wir hören auf den Text aus Lukas 2, 41, die Verse 41 bis 47. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Danke, Herr, für dieses Wort. Danke, dass immer noch Gnadenzeit ist. Ich möchte bitten, dass du uns ruhig machst, uns das Herz öffnest. Schenk uns deinen Heilig und guten Geist, auf das wir hören und verstehen. Heilig uns in der Wahrheit, Herr, denn dein Wort ist Wort. Amen. Wir wollen miteinander diesen Text anhand von 3 Punkten anschauen und uns Gedanken machen über das Verlorengehen von Jesus. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, über die Meinung über Jesus und als dritten Punkt über das Finden von Jesus. Maria und Josef haben ihren ältesten Sohn verloren. Er ist auf einmal nicht mehr da. Er ist verschwunden. Sie sind auf der Heimreise von Nazareth zurück nach Nazareth, den Ort, wo sie gewohnt haben, und sie stellen mit großem Schrecken fest, dass Jesus nicht mehr da ist. Wenn man den Text ein bisschen weiterliest, im Vers 48, dann hören wir so einen strengen Vorwurf auch von Maria, wo sie zu Jesus sagt, wir haben dich unter Schmerzen gesucht. Und ich denke, alle Eltern hier im Saal, die können das sehr gut verstehen. Und jeder, der ein Kind hat und sich vorstellt, dass ein 12-jähriges Kind einfach nicht mehr da ist, und man sucht es nicht einen Tag, auch nicht 2, 3 Tage, dann können wir uns vorstellen, was im Kopfkino dieser Eltern abgelaufen ist. Und da drängt sich ja wirklich die Frage auf, wie konnte das passieren? Was sind denn das für Eltern? Denn gerade Maria, die wusste ja, dass das nicht einfach irgendein Kind war, ein normales Kind. Denn sie wusste, das ist der Heiland. Und wie kann man denn auf den nicht aufpassen? Wie kann das passieren, dass Jesus auf einmal nicht mehr da ist, dass er verschwunden ist? Also es gibt da eigentlich eine relativ einfache Erklärung. Im Bündnerland nennen wir das den Wave-Effekt. Also früher haben wir das zumindest so genannt. Wave heißt Welle, das nennen wir die Welle. Und das ist, um das ein bisschen zu veranschaulichen, der Rosa hat 2000 Einwohner an der Basis. Und wenn der Schnee die Berglandschaft überzieht und Weihnachten naht, dann explodiert es. Dann steigt die Anzahl der Leute auf über 25.000, während Tagen in kurzer Zeit eine Welle von Skitouristen überflutet mit Jubel und Trubel das Bergdörfchen. Und genauso, denke ich, war es zu der Zeit in Jerusalem. Die gläubigen Juden sind, und jetzt müsste ich fragen, an welchen 3 Festanlässen? Wochenfest, am Laubhüttenfest und am Passafest nach Jerusalem gezogen, um zu opfern. Und das hatte natürlich einen ähnlichen Effekt wie jetzt im Vergleich zu Rosa, nur war dieser in Jerusalem natürlich wesentlich größer. Weil wenn wir uns Jerusalem zu dieser Zeit vor Augen halten, dann gehen wir von etwa 50.000 Einwohnern aus, die Jerusalem zur Zeit Jesus hatte. Das war der Normalzustand. An den Festtagen aber, da erhöhte sich der Status um über das 20-fache. Historiker gehen davon aus, dass zwischen 500.000 bis 1 Million Besucher nach Jerusalem strömten. Und da kann man sich diesen Trubel und dieses Durcheinander bildhaft vorstellen. Es wird berichtet, dass an einem Tag bis zu 250.000 Lämmer geschlachtet wurden. Ein Blutbad. Ich möchte euch zu bedenken geben, dass der größte Schweizer Schlachthof zwischen 500 bis 600 Tiere pro Tag schlachtet. Einfach, dass ihr so einen Größenvergleich habt. Und dass in einem solchen Trubel, in einem solchen Lärm und Durcheinander etwas verloren gehen kann, das, denke ich, ist mehr als einleuchtend. Wenn wir jetzt nun Nazareth anschauen, wo Jesus herkam, das hat ja ein paar hundert Einwohner, oder? Also das kann man fast nicht vergleichen. Und so stelle ich mir den jungen Jesus vor, war es ein pralles Abenteuer, in diese Flut, in dieses Meer von Menschen einzutauchen. Die vielen Menschen und auch verschiedene Menschen, die da zusammenkamen und Dinge, die haben ihn bestimmt fasziniert und dieser Trubel und das Opfer, ihn hat ihn auch ganz bestimmt, ich sage jetzt mal, verschwinden lassen. Und das ist für mich ein bisschen die Erklärung. Das steht hier nicht explizit im Text, das weiß ich, aber im Trubel und im Durcheinander dieser Welt geht Jesus auf einmal verloren, verschwindet er einfach. Und das ist für mich ein Bild, das nicht nur damals gegolten hat, das nicht nur Maria und Josef passiert ist, sondern das spricht auch zu mir. Denn das kenne ich auch, dass Jesus auf einmal verschwunden ist im Trubel der Welt. Da muss ich noch das auf dem Hof erledigen. Ich muss diesen Brief schreiben, diese Mails noch beantworten. Der ruft an und möchte noch gern und dieses und jenes, mein Hobby. Der Nachbar kommt ungemeldet zum Besuch. Und man hat die ganze Woche voll mit Terminen und Aufgaben und Jesus ist immer so mehr eine Randerscheinung und auf einmal ist er ganz verschwunden. Klar, natürlich morgens mache ich eine Andacht und abends knalle ich mir in der stillen Zeit noch ein Kapitel aus der Bibel rein, aber das ist dann so hektisch gelesen, dass Jesus gar nicht mehr richtig mich durchdringen kann, ich die Worte gar nicht mehr richtig wahrnehme. Im Trubel der Welt geht Jesus häufig verloren. Und das ist nicht nur meine Idee oder meine These, davon spricht auch die Bibel, Lukas 8. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo unter anderem vom Wort die Rede ist, welches unter die Dornen gefallen ist und da erstickt wird von den Reichtümern und Freuden dieser Welt. Den ganzen Trubel, den diese Welt hat, wo der Teufel oft einfach rüttelt und durcheinander bringt, wo er ablenkt und verzaubert. So vieles zugeschüttet wird und ohne es zu merken, ist man komplett abgelenkt und auf einmal ist Jesus nicht mehr da. Ist er verloren gegangen? Und wenn ich vorher mit dem Finger so ein wenig auf Maria gezeigt habe, dann tut es mir, glaube ich, gut, ich beschäftige mich mit diesen dreien, die gegen mich zeigen. Und ich muss mich selber fragen, wieso das mir passiert. Denn ich weiß ja schließlich auch, wie wichtig und wie gut der Heiland Jesus Christus für mein Leben ist. Aber leider kommt das in meinem Leben immer wieder vor, dass er da nicht so präsent ist. Und zeitweise sogar ein bisschen verschwunden, weil der Trubel der Welt mich derart eingefangen hat. Wo ich wie Petrus auf die Wellen, auf den Wind zu schauen beginne und sinke. Und ich denke, das kennen viele von euch. Da bin ich sicher nicht alleine, dass man mal ab und zu für eine Zeit Jesus verloren hat. Beim Verlieren gibt es aber zwei Arten des Verlierens. Es gibt ein Verlieren, da hat man etwas verloren, man fängt sofort an zu suchen und man findet es. Aber es gibt auch so ein Verlorenhaben, das merkt man zuerst gar nicht. Auf einmal kommt es einem in den Sinn, man beginnt zu suchen und irgendwie, es kommt nicht mehr zum Vorschein. Und so ist es ja nicht nur mit den Dingen im Alltag, wie bei einem Schlüssel oder einem Portemonnaie, sondern auch im Glauben gibt es ein solches Verlieren, wo einem Jesus verloren gehen kann. Aber dann merkt man das, Gott sei Dank, und dann sucht man ihn, so wie hier in unserer Geschichte. Als sie nämlich merkten, dass sie Jesus verloren hatten, dass er nicht mehr da ist, dass er verschwunden ist, da machen sie sich auf und sie lassen alles liegen und stehen zum Suchen. Alles andere spielt keine Rolle mehr, nur noch Jesus zu suchen. Und das dürfen auch wir wissen. Wenn wir Jesus verloren haben und uns auf die Suche machen, dann lässt er sich immer finden von uns. Aber manchmal, da braucht es so einen Weckruf, so gut Deutsch, ein Schutt ins Füdli. Oder vielleicht, wenn ihr ein anderes Bild vor Augen halten möchtet, den Hirten, der schickt den Hund und der zwickt dann so ein bisschen, oder? Damit wir so ein bisschen in die Gänge kommen, damit wir uns bewegen. Pastor Busch, das ist ein sehr geschätztes Vorbild für mich, ich schätze ihn sehr, wird berichtet, der ist ja in einem sehr christlichen Haus aufgewachsen. Vater war Pfarrer und er hatte wirklich viele Freizeiten, auch als Junger war er schon sehr berührt vom Glauben. Er hat wirklich, ich sage jetzt so einen Idealweg fast gehabt bis 18-jährig und kam dann zum Militär und da ging ihm Jesus effektiv verloren. Das Leben mit den Soldaten, die Sauferei, die Kriege, sie ließen ihn einschlafen. Und erst später einmal, als er im Schützengraben lag und an seiner Seite einer stirbt, kommt dieser Weckruf bei ihm an. Und er macht sich auf und er fragt sich neu, wo er denn nach dem Sterben einmal hingehen soll. Und da macht er sich auf die Suche nach Jesus und findet ihn ganz neu. Es gibt dazu ein wunderbares Wort aus Epheser 5, 14, das heißt, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird der Christus dein Licht sein. Und vielleicht ist ja heute Morgen auch der eine oder andere hier im Saal, der auch ein bisschen eingeschlafen ist im Glauben, wo Jesus so ein bisschen verschwunden ist. Da möchte ich doch dir, aber auch uns allen im Namen unseres Heilandes zurufen, wach auf, such Jesus, damit er dich neu mit seinem Licht durchfluten kann, dir ein neues Lied in den Mund legen kann. Aber es gibt nicht nur, dass man Jesus verloren hat, ihn sucht und wieder findet. Es gibt auch das eher Seltene, und ich finde persönlich sehr Furchtbare, dass es Menschen gibt, die Jesus hatten, ihn auf einmal verstoßen und nichts mehr von ihm wissen wollen, die nicht im Glauben nur ein wenig eingeschlafen sind, sondern ihn ganz vergessen haben. Ich hatte dazu ein eindrückliches Erlebnis mit einem ehemaligen Pastor in einer Gemeinde, welcher seine Familie verließ und mit seiner Freundin ein neues Leben anfing. Ohne Jesus, ohne Bibel, verschwunden im Dickicht dieser Welt. Es hat mir eindrücklich vor Augen geführt, was es heißt, wenn man einmal durch den Heiligen Geist Jesus Christus erkennen durfte und dann doch abfällt, wie verworren und verloren eine Seele dann werden kann. Und wie sie hungrig und durstig durch diese Welt hetzt, auf der Suche nach Ersatznahrung, wo es keine gibt. Auch die Bibel spricht dazu Klartext. Die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergessen und vergeben. Alles, rein alles wird vergeben, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ich weiß, es gibt Stimmen und theologische Meinungen, welche an Römer 8, 39 anknüpfen, wo es heißt, dass uns niemand aus der Hand Gottes reißen kann und dass es nicht möglich sei, dass wenn man mal neu geboren ist, wieder abfallen könne. Solchen Aussagen muss man jedoch klar Hebräer 6 entgegenstellen, wo es heißt, es ist unmöglich, die die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlischen Gaben und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie sich selbst und den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott gemacht haben. In Anlehnung an diese Worte stelle ich fest, dass man Jesus verlieren kann. Man schläft ein, schläft immer weiter, bis es irgendwann ein Schlaf ist, der zum Tode führt. Und das ist genau das, was der Widersacher erreichen möchte. Und genau deshalb ruft uns die Bibel immer wieder dazu auf, dass wir am Wort festhalten sollen, zum Bleiben an Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste, dass man da aufmerksam ist. Wenn ihr eure Zähne putzt, dann sagt ihr ja auch nicht, naja, jetzt habe ich ja mal 40 Jahre die Zähne geputzt, das reicht jetzt, jetzt mache ich mal 2 Jahre ein Zähnesabbatical und ich putze nicht mehr. Ha? Das geht nicht. Da müssen wir dranbleiben. Und genauso wie das für die Mundhygiene wichtig ist, dass wir dranbleiben, so gilt das umso mehr für unser Glaubensleben, für unsere Beziehung mit unserem Herrn und Heiland. Wir können da nicht kommen und sagen, so, jetzt bin ich mal 50 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, aber jetzt mache ich mal ein Jahr Auszeit, ich brauche Abstand und so. Ha? Oh nein, oh nein. Liebe Geschwister, darauf wartet der Widersacher, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er zerreißen kann. Und wir tun gut daran, das entsprechend ernst zu nehmen. Lasst uns dranbleiben, dran an Jesus. Und wenn ich jetzt jemanden unruhig gemacht habe, bitte keinen Stress. Ich meinte hier nicht erbärmliche Nachfolge, Lauheit, Zweifel. Ich meinte hier wirklich Menschen, welche sich ganz von Jesus abgewandt haben und in der Folge auch keine Beziehung mehr mit ihm haben. Das meinte ich mit Abfall. Denn wer Angst hat, sich hinterfragt, dessen Herz steht doch voll bei unserem Heiland. Den anderen, den Abgefallenen, wie ich es euch erwähnt habe, interessiert das gar nicht mehr. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir vorsichtig sein müssen. Dranbleiben an Jesus Christus, weil es eben nicht eine automatische Eigenheit ist und unser Glaubensleben nicht einfach so automatisch lebt, dass es wichtig ist, dran zu bleiben. Niemand kann uns entreißen. Das ist absolut richtig. Aber wenn wir einschlafen, wenn wir Jesus außer Acht lassen oder links liegen lassen, dann geht er einfach irgendwie verloren und ist irgendwann verloren für Zeit und Ewigkeit. Und darum wollen wir an Jesus dranbleiben, damit er uns nicht verloren geht. Kein Monat, keine Woche, keinen Tag, keine Stunde, keine Minute wollen wir verpassen, um fest an Jesus verankert zu bleiben. Ich komme zum zweiten Punkt, die Meinung über Jesus. Hier heißt es von Maria und Josef, sie meinten, er befände sich unter den Gefährten und sie kamen eine Tagesreise weit. Also sie dachten etwas, haben etwas angenommen, hatten so Gedanken, aber es war nicht überprüfbar. Sie hatten ja keine wirkliche Ahnung, denn Jesus war tatsächlich in Jerusalem geblieben. Aber sie meinten, etwas über Jesus zu wissen. Wenn wir uns Vers 46 vor Augen halten, sehen wir, dass sie erst nach 3 Tagen fündig geworden sind. Während Jesus ihnen erklärt, was ist euer Problem, warum, ich bin im Tempel. Sie verstehen nur Bahnhof. Ihr könnt das nachlesen. Dieses angsterfüllte und bestimmt auch nervende Suchen, also wir haben ja gelesen im Vers 48, Kind, was hast du uns angetan? war letztendlich das Unverständnis der Dinge, das sich verlassen auf das eigene Bauchgefühl, was letztendlich auch zu dieser dreitägigen Katastrophe geführt hat, des Suchens. Meinungen haben im Glauben nichts zu suchen. Im Glauben um Jesus Christus geht es klar um Wissen. So im Alltag kann man ja vieles meinen. Ob jetzt der FCB oder die Young Boys von Zürich die Besseren sind, das kann man meinen, da kann man eine Meinung haben. Aber, oder zum Beispiel im Auto, ich habe mit dem Andreas Hügli Diskussion, wer macht die besseren Jeeps, BMW oder Toyota, da kann man eine Meinung haben. Ha? Aber schon bei den ernsteren Dingen im Alltag reicht eine Meinung nicht aus. Nehmen wir das Beispiel, ihr geht zum Arzt. Ha? Auf einmal macht er so ein ernstes Gesicht. Es ist dran zum Blutproben machen. Ihr nehmt das Blut, jetzt kommt es zum Gespräch, er sitzt rein, er schaut immer noch sehr ernst rein. Was glaubt ihr, wenn der jetzt sagt, ich meine, es ist kein Krebs? Oder er sagt, ich weiß, es ist kein Krebs. Ihr könnt euch selbst die Antwort geben, bei welcher Antwort ihr besser schläft. Ha? Schlaft. Oder wenn ihr eine Baustelle nehmt, wo eine Brücke gebaut wird, beispielsweise, und der Ingenieur kommt und sagt, ja, ich meine, das Fundament ist jetzt so weit gut, wir könnten. Also ich meine, da wird keine Baufirma sich auch nur einen Millimeter zum Fenster hinauslehnen und weiterbauen, sondern wenn sie es wissen. Und so seht ihr, dass es eben nicht nur im Leben wichtig ist, nicht nur auf Meinung zu bauen, sondern auf Wissen, dann gilt das erst recht auch im Glauben. Im Glauben kann ich nichts mit Meinungen anfahren. Das führt immer wieder zu Katastrophen, insbesondere wenn es um den heiligen und lebendigen Gott geht. Wenn da die Menschen mit Meinungen kommen und nicht mehr mit dem fundierten Wissen, das wir als feste Form hier in der Heiligen Schrift haben, dann gibt es die ganz großen Katastrophen. Das Volk Israel meinte, dass es gut sei, neben diesem allmächtigen Gott Jahwe, welcher sie befreit, durch die Wüste geführt hat, noch andere Götter hinzustellen. Ich hatte mal eine Predigt, Baal, Astarte, den meisten geläufig. Ja? Sie müssen Götter der Fruchtbarkeit daneben stellen, denn so ein Wüstengott, der hat ja keine Ahnung von Viehzucht, von Pflanzenzucht und so weiter. Das war eine Irrmeinung mit katastrophalen Folgen. Israel meinte, sie bräuchten auch einen König. Und das in einem Zustand, wo es ganz klar hieß, es ist das Königtum Jahwes. Israel jammerte und schrie so laut, da das Volk meinte, dass sie einen König bräuchten, wie alle anderen Völker. Und Gott warnt sie. Er warnt sie ausdrücklich in seiner Vaterliebe und erbarmt sich auch in seiner Vaterliebe zu ihnen und gibt ihnen trotzdem, dass er andere Vorgaben hat, nach. Und das ist auch eine Meinung, die gegen die Schrift steht. Er gibt in seinem Erbarmen dem Volk, wonach es schreit, und es führt fast nur zu Katastrophen mit diesen Königen. In Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist kommt, sind da die, die ihn nicht bekommen haben, der Meinung, dass diese alle betrunken sind. Dabei haben die ja das Allerbeste erhalten, was ein Mensch auf dieser Erde erhalten kann, nämlich den Heiligen Geist. Aber die, die keine Ahnung haben, die meinen, die seien alle besoffen. Ein weiterer Punkt ist, wo Paulus diese wunderbare, vollmächtige Rede des Apostelgeschichte 17 im Areopag in Athen vor den intelligentesten Menschen dieser Zeit hält und das Evangelium ausbreitet. Da heißt es, gegen Ende seiner Rede, da kommen die Philosophen und die Historiker zusammen, oder? Und das waren natürlich so, ja, eben die intelligentesten Leute. Und da sagen die denen am Schluss, dass alles nur Gerede ist und spotten. Da haben sie auch eine Meinung. Und so ist es mit Meinungen. Meinungen helfen im Glauben nicht weiter. Da muss man wissen. Jesus fragt das einmal persönlich ab. Das ist so ein wunderbarer Kern des Evangeliums. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, fragt er seine Jünger, was meinen denn die Menschen von mir? Da sagen die einen, du bist Johannes der Täufer, die anderen sagen, du seist Elia, wieder andere dich für einen großen Propheten. Und das sind die Meinungen der Menschen. Aber dann fragt Jesus den Petrus, was glaubst du? Und dann spricht Petrus nicht von einer Meinung, sondern getrieben vom Heiligen Geist antwortet werde, du bist der Christus. Du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist. Und das muss man wissen über Jesus Christus. Über Jesus gibt es so, so viele Meinungen in dieser Welt. Da meinen die Muslime jenes. Da meinen irgendwelche grünen Politiker dieses. Es gibt so viele Meinungen. Jesus als wichtiger Prophet, als weiser Philosoph, als pazifistischer Gutmensch. Was gibt es da nicht alles für Vorstellungen und Meinungen über den Herrn und Heiland Jesus Christus? Aber das bringt alles nichts, wenn man das eine nicht weiß, nämlich dass Jesus der lebendige Gott ist und dass er Herr über Leben und Tod ist. Dass er der Christus ist, bei Jesus, da muss man nicht meinen, sondern wissen. Glauben braucht Wissen und Gewissheit und nicht Meinungen. Das macht uns die Bibel auch immer wieder deutlich, zum Beispiel in der Pfingstredigt vom Apostel Paulus in Apostelgeschichte 2, Vers 36 findet ihr den Satz, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Das muss man wissen. Alles andere ist eine Meinung und bringt einem nicht weiter. Und wenn ich mir dann so vorstelle, dass viele Menschen eines Tages vor dem lebendigen und ewigen Gott stehen werden mit ihren Meinungen und nicht mehr zu sagen haben als, ich wusste nicht, dass du so echt bist, ich dachte, dass du auch so ein Gott bist, wie halt alle diese Dinge, die wir auswählen können und die wir uns anpassen können, bis sie uns in den Kram passen. Und jetzt muss ich feststellen, dass du trotzdem ein lebendiger und heiliger und ewiger Gott bist. Dann ist es zu spät. Man muss wissen, dass Jesus Christus ist, der Christus. Glauben hat nichts mit Meinung zu tun, sondern mit Wissen. Und das nicht nur eines Tages, wenn wir vor dem Allmächtigen stehen, sondern das gilt auch heute schon in dieser Welt. Die entscheidenden Dinge in meinem Leben und im Glauben muss ich wissen. Ich muss wissen, dass Jesus als treuer Heiland mir zur Seite steht, wenn ich mühselig und beladen bin. Weil wenn ich das nicht weiß, nur so ein bisschen spekuliere und da so eine Meinung habe, mein Glaube mit lauter vielleicht gespickt ist, dann werde ich in meinem Mühsal und meinem Beladensein nicht die Kraft bekommen, die mir Jesus eigentlich geben will. Ich muss wissen, dass der lebendige Gott mir ewiges Leben gibt, wenn ich sterbe. Sonst kann ich nicht in Ruhe sterben. Das muss ich wissen, da darf ich keine Meinung haben. So nach dem Motto, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht und wir werden ja dann sehen. Wenn wir so denken, dann spielt der Teufel mit uns Ping-Pong hier auf der Erde. Und du zuckst bei jedem Untersuch, bei jedem Arztbesuch zusammen und zitterst. Wenn du aber weißt, dass wenn dein Herz aufhört zu schlagen, dass dann der lebendige Gott dich mit seiner mächtigen Vaterhand in die nächste Welt führen wird, dann kannst du getrost sterben. Mit Meinungen kommt man mit Jesus nicht weiter. Da ordnet man den immer falsch ein. Bei Jesus muss man wissen. Man muss wissen, dass er Christus ist und dass er im Glauben und im Beistand auch stets an unserer Seite geht und uns ewiges Leben schenkt. Und ich hoffe, dass alle hier heute Morgen das wissen, dass ihr nicht irgendwelche Meinungen über diesen Christus, über Jesus habt, sondern dass ihr alle tief in eurem Herzen wisst, dass er der Christus ist, des lebendigen Gottes Sohn. Über das Finden von Jesus Nachdem Maria und Josef intensiv gesucht haben, finden sie schließlich Jesus. Aber ihr wisst schon, dass das zusammenhängt, weil die Voraussetzung für das Finden ist, dass man anfängt zu suchen. Und wenn du heute Morgen das Gefühl hast, dass du im Moment so ein bisschen Abstand zu Jesus zu haben scheinst, oder er vielleicht sogar ein wenig verschwunden ist, nicht spürbar in deinem Leben, so möchte ich dich eindringlich auffordern, eindringlich einladen zum Suchen. Und zwar zum intensiven Suchen. Wir lesen hier in unserem Text von Maria, dass sie ihn unter Schmerzen gesucht hatten. Also eine intensive Suche. Und wenn man Jesus ein Stück weit verloren hat, dann ist es wichtig, ihn intensiv zu suchen, damit man ihn findet. Wir alle kennen solche Durststrecken. Aber das Suchen, das muss ein Reflex werden. Es ist wie mit dem knurrenden Magen, den wir zu besänftigen suchen. Also ich persönlich werde immer ein bisschen aggressiv, wenn ich Hunger habe. Dann muss ich eine Schoki essen, damit das ein bisschen... Sonst geht es Vreni nicht so gut. Und wir es wirkt sehr schnell. Und genau so muss auch unser geistlicher Hunger gepflegt und gestillt werden. Und oft geht uns Gott ja in diesem Suchen immer wieder mit gleichen Sachen nach, wo er uns immer wieder Wichtiges aufzeigen will, Dinge, in welchen wir uns nur sehr ungern reinquatschen lassen oder Dinge, die wir uns teilweise nicht mal bewusst sind oder welche wir verdrängen. Und wir müssen uns immer wieder neu ausrichten, seinen Willen zu suchen. Vielleicht gilt das jetzt nicht für alle von euch, vielleicht sogar nur für jemanden. Aber auch wenn es uns so altbekannt erscheint, so glaube ich, müssen wir doch anerkennen, dass wenn wir auf Abstand zu unserem Heilen sind, dass wir innehalten, dass wir in uns gehen, dass wir Jesus Christus ganz neu suchen. Es steht so viel Mal in der Bibel, sogar in eher trockenen Büchern, wie das Chronikbuch, steht es über 7 Mal, richtet euren Sinn auf das Suchen des Herrn. Und das möchte ich euch, uns allen heute Morgen neu auf den Weg geben. Richten wir unser ganzes Sinnen auf das beständige Suchen von Jesus und seinem Willen, damit wir auch in ihm bleiben. Und da ist es äußerst wichtig, dass wir Jesus am richtigen Ort suchen, denn es gibt nur einen Ort, wo sich Jesus finden lässt. In unserer Geschichte können wir sehen, können wir direkt konkret von Maria und Josef lernen. Die suchen 3 Tage in Jerusalem. Die haben vermutlich zuerst die Herbergen abgeklappert, wo sie geschlafen haben. Sie haben Freunde angekickt, habt ihr ihn gesehen. Aber an einem Ort, und das finde ich äußerst interessant, da suchen sie sehr, sehr spät. Und das ist im Tempel. Aber der lebendige Gott ist ja eben im Tempel anwesend. Wir sehen im Vers 49, warum habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Wir wissen ja, dass solange Jesus nicht gekreuzigt ist, wohnt Gott ja noch in diesem Tempel. Bis erst im Moment, dass der Kreuzigung, wo der Vorhang zerreißt, da ist dieser Bund aufgelöst. Da ist Gott auch nicht mehr im Tempel, da finden wir ihn nur noch unter dem Kreuz. Und wenn wir heute suchen, dann müssen wir nicht nach Jerusalem fahren. Dann müssen wir auch nicht irgendwelche vermeintlich heiligen Stätten besuchen, welche es eh nicht gibt. Nein, dann müssen wir Jesus im Wort suchen. Hier müssen wir suchen. Hier, das ist unser Tempel heute. Das Wort Gottes. Hier finden wir Jesus Christus, hier finden wir den Lebendigen. Und das Wunderbare ist, wenn man ihn sucht, dann findet man ihn und dann ist die Freude riesig. Ich habe eingangs diese kleine Geschichte von unseren Sommerferien erzählt und ihr könnt euch ja wirklich vorstellen, als wir den Schlüssel hatten, was da runterging. Und ich glaube, das können wir mit Jesus auch immer wieder erleben. Das ist doch viel größer noch als diese Freude über einen Schlüssel. Die Freude, Jesus wiederzufinden. Seine beruhigende Nähe wieder in unserem Alltag zu spüren. Merken, wie sein Friede unseren Alltag umgibt. Und das sehen wir auch in unserem heutigen Predigttext. Da suchen Maria und Josef 3 Tage lang. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was die sich alles ausgemalt haben, wie das geht. Und als sie ihn endlich gefunden haben, wie sie Gott ganz bestimmt gedankt haben. Sie waren bestimmt auch froh. Das war ein Kind, nicht ein Schlüssel. Und das geht uns doch genauso. Wenn wir ihn suchen, wo er zu finden ist, in der Schrift, dann sehen wir, was er für uns gemacht hat. Er umarmt uns neu, richtet uns neu aus. Und das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir immer wieder solche Momente des Findens von Jesus erleben dürfen, wo er uns neu begegnet, uns Dinge aufzeigt, uns neu ausrichtet und uns an seiner Hand im Leben führt. Momente, wo er uns ganz neu erquickt, wo wir nicht müde werden und einschlafen, sondern im festen Glauben und Suchen an der Schrift dranbleiben und ihm so den ersten Platz in unserem kleinen, oft mühseligen Dasein einräumen. Dass wir in Bruderliebe und aus vollem Herzen den Vers aus dem 2. Korintherbrief zustimmen können, dass unsere Hoffnung für uns alle gewiss ist, da wir wissen, gleich wie wir Anteil an den Leiden haben, so haben wir auch Anteil am Trost vom Höchsten. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.